In dieser Folge wird es mal wieder Zeit für ein Special. Ich möchte über Filme sprechen und da ein sehr geschätzter Kollege von mir gerade ein Buch über Filme rausgebracht hat, dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit, um Sebastian Bartoszek zu mir in die Sendung einzuladen, um über sein neues Buch Folkhorror zu sprechen.
Ja, hallo, hallo, hallo.
Hallo! Wir werden diese Sendung nicht nur bei mir unter den Nachgefragt-Podcast veröffentlichen. Deswegen begrüße ich auch nochmal die Bartocast-HörerInnen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, Sebastian. Hallo.
Hallo, ja, ich auch. Hallo da draußen meine Hörer, hallo da draußen Michis Hörer, hallo da draußen alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, wieder bei dir zu sein, beziehungsweise dich wieder bei mir zu haben, je nachdem, wie man das sehen will.
Ja, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe eine unglaubliche Faszination für das Thema Horrorfilme. Nicht nur, weil es irgendwie so diese, was du Angst, Lust nennt, auslöst, sondern ich finde auch die Faszination des Bösen total toll. Ich mag am liebsten Horror, der auf die Psyche geht. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als Folkhorror, aber kann auch ein Element davon sein. Wieso gefällt dir dieses Subgenre so?
Ich habe lange Zeit gar nicht um die Existenz dieses Subgenres Folkhorror gewusst und dann habe ich erfahren, dass es das gibt und dann habe ich erfahren, dass das gar kein Genre ist, sondern mir haben dann viele Wissenschaftler erklärt, dass das ein Modus ist. Da können wir gerne gleich nochmal drauf kommen. Ich glaube, am Ende des Tages mag ich an Folkhorror in Abgrenzung zu anderen, ich nenne es jetzt doch Genres, einige Sachen. Zum einen, Folkhorror ist hell. Im Folkhorror ist es selten so, dass Dinge nur im Dunkeln sind. Folkhorror hat nicht diese klassischen, heutzutage klassischen Elemente wie Jumpscares, sondern Folkhorror hat eine tiefer gehende, üble Ebene. Folkhorror hat das Übernatürliche, aber nicht so zentral wie andere Genres. Und es gibt nicht so das, was ich nicht mag, ist Torture-Horror. Was ich nicht mehr mag, ist so Body-Horror, also wenn sich Körperteile verändern und rausgerissen und so weiter werden. Und was ich auf eine ganz seltsame Ebene am Folk-Horror mag und worüber meine Frau immer viel grinst, ist, dass im Folk-Horror ist Natur und Back to the Roots halt erst einmal vordergründig cool und dann merkt man, dass all diese coolen, gut gelaunten Esos in der ach so tollen Natur, dass das alles böse ist. Und das trifft total auf, glaube ich, meine Skepsis gegenüber der Natur als wunderbare Sache zu. Also ich sage zum Beispiel immer, wenn die Natur so cool wäre, hätten wir Menschen ja nicht irgendwann angefangen, Wälder zu roden und Häuser zu bauen, sondern das hat schon seinen Grund, warum wir nicht in der Natur leben.
Weil die Natur halt nicht immer gut ist und nicht in jedem Fall gut ist. Das habe ich in meiner Podcast-Reihe an mehreren Stellen rausgearbeitet. Da sagst du was sehr, sehr Wichtiges und Richtiges. Jetzt bist du ja eigentlich eher dafür bekannt, als Psychologe zu arbeiten und dich mit Verschwörungsmythen auszukennen. Wie kam es jetzt dazu, dass du dich entschieden hast, ein Buch über Folkhorror zu machen?
Das war tatsächlich eine zutiefst persönliche Nummer und ein fast schon Ego-Trip, wenn man so will. Ich hatte aus verschiedenen Gründen, die ich nicht so öffentlich darlegen will, eine relativ schwierige Phase, so von 2019 bis 2021. Corona kam dann dazu, war aber gar nicht der Grund und ich habe in der Zeit auch sehr wenig an Medien gemacht. Und habe dann immer wieder versucht, hier und da an Formate anzuknüpfen, gerade eben was Verschwörungstheorien, Fake News, also mein Beritt, sage ich jetzt mal, anzuknüpfen. Und habe gemerkt, eigentlich reproduziere ich nur noch mich selbst. Und eigentlich mache ich das nicht mehr, weil ich da Bock drauf habe, sondern weil ich das Gefühl habe, das ist so meine Rolle und das ist so das, was ich immer gemacht habe. und so weiter und habe dann so ein paar Sachen angefangen und wieder eingestampft und habe dann irgendwann gedacht, boah, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr auf diesen ganzen Zirkus, was Medien angeht. Und dann merkte ich, kam immer wieder aber so Gedanken, ich möchte was Schönes machen. Und habe dann das gemacht, was ein alter Chef von mir im journalistischen Bereich gesagt hat: Mach einfach die Sachen, mit denen du dich eh beschäftigst. So. Und habe dann gedacht, okay, worauf habe ich denn Bock? Nur für mich. So, weil so habe ich eigentlich immer Mediensachen gemacht. Was macht mir für mich Spaß? Und bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass mich eigentlich mein Leben lang Horrorfilme fasziniert haben. Und habe mich dann entschlossen zu sagen, okay, jetzt gucke ich einfach mal zu diesem Subgenre Folkhorror, das mich besonders fasziniert hat, nochmal im Rahmen des Horrorgenres. Was gibt's eigentlich dazu an Forschung? Also gibt es Menschen, die sich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Thema Folkhorror beschäftigen? Und war ganz begeistert, als ich dann mein journalistisches Können angeschmissen habe und Google beides und dann herausgefunden habe, boah, es gibt wirklich einige Menschen, also weltweit sowieso, aber auch im deutschsprachigen Raum, die dazu forschen, und habe mir dann gedacht, so, und das mache ich jetzt mal ganz anders, als ich sonst Sachen gemacht habe, nämlich sonst habe ich ja immer eher so quick and dirty Sachen gemacht. Und habe hier gesagt, okay, ich mache das jetzt hier mal wirklich rund, so wie man das eigentlich machen sollte. Also mit einem Trailer, mit einem Artwork, mit einem Produktionsvorlauf, einem Veröffentlichungszyklus und. Und habe mich, und das war für mich wirklich nochmal so eine neue Initialzündung, habe mich nicht mehr gefragt, wen da draußen interessiert das, sondern einfach nur, wo ist der nächste Gesprächspartner? Und ich meine das nicht böse in irgendeine Richtung. Ich hatte auch keinen Bock, mit denselben Leuten das 15. Gespräch zu führen, mit dem ich seit Jahren und Jahrzehnten spreche, sondern habe mich gefragt, wo sind wirklich Leute, die vielleicht auch noch nie außerhalb einer Fete mal erzählen können, was sie eigentlich machen, und bin dann in den Folkhorror reingekommen und immer tiefer reingekommen. Also es war so, von Höcksken auf Stöcksken zum nächsten Wissenschaftler, habe mich dann gefragt, welche Facette habe ich vielleicht noch nicht beleuchtet, was gehört noch dazu, und wie immer es im Medienbereich ist, wenn du Dinge einfach mit Leidenschaft machst, Klammer auf, und davon nicht leben musst, Klammer zu, entwickelt sich ja von alleine eine treue Fangemeinde, und das war hier der Fall. Und insgesamt waren es dann 17 oder 18 Folgen, die ich gemacht habe. Ich habe dann auch Folk-Horror-Filme geguckt, das für mich als Recherche getarnt und so. Und es hat einfach unfassbar Spaß gemacht. Und dann kam der Punkt, wo die Reihe fertig war und mir auffiel, es gibt eben auch kein deutschsprachiges Buch zu Folkhorror, gibt es nicht. Und vor allem habe ich ja den Luxus gehabt, den die meisten Forscher nicht haben, interdisziplinär drauf zu schauen. So, die meisten bleiben natürlich in ihrem Fachgebiet und publizieren in ihrem Fachgebiet. Und ich habe dann gedacht, boah, das sind so viele so spannende Gespräche und Menschen gewesen, lass uns die in ein Buch packen. Und ich bin, und das sage ich nicht, weil ich es muss und ansonsten irgendwie in die Minen von Moria komme, bin da sehr dem Jens Bollen vom JMB Verlag dankbar, der, als ich ihm gesagt habe, boah, Jens, hier, das ist die Idee, ich würde das gerne machen, nach einigem Austausch dann sagte, ja, dann mach doch. Und so ist dann dieses Buch entstanden. Dann war das letzte Jahr bei mir auch herausfordernder als gedacht, sodass sich der Erscheinungszeitpunkt nochmal um ein Jahr verschoben hat. Ja, und jetzt ist das Buch da. Ich habe einen Vortrag zum Thema Folkhorror gehalten. Ich bin auf der Buchmesse in Leipzig mit dem Folkhorrorbuch und ich bin sehr zufrieden und spannenderweise über die Arbeit mit diesem Folkhorror-Thema habe ich dann auch wieder Spaß an anderer Medienarbeit gefunden. Das teilweise in den Bereichen, in denen ich schon immer unterwegs war, skeptisches Denken. Da gab es ja auch nochmal Umbrüche, die jetzt hier gar nicht hingehören, die es mir aber ganz persönlich leichter gemacht haben, auch wieder im Bereich Skeptizismus Dinge zu machen, weil da auch so eine Aufbruchstimmung ist bei dem Verein Skeptics, bei dem ich bin. So, was mir sehr entgegenkommt, viele junge Leute, die einfach neue Dinge nochmal denken wollen. Und habe dann auch angefangen, wieder bei den Ruhrbaronen Wissenschaft einfach zu machen. Und so bitter ja die ganze politische Lage im Moment ist, journalistisch, ist das natürlich gut.
Ultra bad spannend,
news
ja.
Are good news. Ja, ist ja so, bad news are good news. Du kannst eigentlich jeden Tag 5 politische Kommentare raushauen, wenn du Zeit und Bock hast. Ja, genau. Und so kam ich dazu, dieses Folk-Horror-Buch rauszubringen, das eben einen Teil der geführten Interviews versammelt.
Würdest du sagen, dass es nochmal was anderes ist, wenn wir über Folk-Horror sprechen und Folk-Horror-Filme? Also ist das eine... Ja, ist das irgendwie verknüpft? Worauf ich hinaus will, ist, dass ich mich halt frage, ob Folkhorror auch ohne das Medium Film funktioniert.
Ja, funktioniert es? Wusste ich auch nicht, habe ich gelernt. Folkhorror ist eine literarische Gattung sehr wohl, die aber bei uns hier in Kontinentaleuropa keine große Rolle gespielt hat und spielt. Auf den britischen Inseln und auch im in den USA sehr wohl aber doch. Und im Prinzip ist aber die Wirkmacht von Folkhorror nochmal eine ganz andere im filmischen Genre geworden. Und ich habe unter anderem mit den beiden Vorsitzenden mit der Vorsitzenden und ich glaube, den Nils ist Stellvertreter der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft, deren Mitglied ich auch bin, gesprochen, die mir auch nochmal dargelegt haben, wo man bei Lovecraft Folk-Horror-Elemente findet. Wobei der Fokus übrigens bei dem Gespräch zu einem großen Teil auf der Thematik Rassismus bei Lovecraft gelegen hat. Ne?
Ich muss mich da direkt einmal kurz outen. Vielleicht ist es auch nicht schlimm, wenn wir mal kurz ein bisschen eine Biegung machen zu Lovecraft. Das ist ja mein Lieblingsautor. Und ich bin einfach extrem fasziniert von seinen Geschichten. Ich habe, als ich ihn entdeckt habe, als ich doch sehr viel jünger war, die haben bei mir was ausgelöst. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Nach jeder Geschichte, die ich gelesen habe, bin ich an den Rechner in einer Decke im Dunkeln und habe angefangen zu googeln, ob es irgendwas gibt, worauf das basiert, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, also ich bin total verschmolzen mit diesen Geschichten. Und der zweite Aspekt, der mich bei Lovecraft so zieht, ist, dass man am Ende nicht weiß, ob die Person verrückt geworden ist oder ob das stattgefunden hat, was in der Geschichte passiert. Und das ist so cool. Ich muss leider sagen, ich fand, dass das im Interview nicht rüberkommt, dass Lovecraft es einfach schafft, einen so krass in diese Geschichten zu ziehen.
Ich kann beides voll und ganz nachvollziehen. Also als ich Lovecraft angefangen habe zu lesen, da gab es noch kein Internet tatsächlich. Ich habe die Ratten im Gemäuer gelesen.
Ja.
Wie alt war ich da? 20 oder so? Das war also kurz nach dem Abi, 99, 2000. Tatsächlich haben wir dieses Genre, für das Lovecraft ja bekannt ist, also den Cosmic Horror, ne? Ja. Mit dem Cthulhu-Mythos, mit dann eben auch anderen Autoren wie Robert E. Howard oder so, relativ kurz gehalten in dem Interview und haben eher auf die nicht ganz so bekannten Werke, weil die den Folk-Horror-Anteil halt höher hatten, fokussiert. Diese Faszination von ist der irrsinnig oder nicht, war für mich tatsächlich nicht das Ding. Für mich war es eher dieses oh my fucking God, da ist vielleicht noch eine Ebene mehr, die ganze Zeit, also dieses, ich höre das kriechende Chaos von den Sternen rufen, war für mich immer so ein wow, okay, ey. Und das ist für mich tatsächlich das, was Lovecraft für mich so spannend gemacht hat und macht. Wobei ich eben dann über die Jahre eben auch natürlich dann gelernt habe, dass es viel mehr gibt als nur den Cthulhu-Mythos und die großen Alten und so. Aber für mich die besten Lovecraft-Geschichten sind tatsächlich die aus dem Cthulhu-Mythos, ganz klar, ja.
Kennst du Der Fall des Charles Dexter Ward?
Ja, klar.
Das ist meine Lieblingsgeschichte. In dieser Geschichte kulminiert ja irgendwie alles. Ich liebe das, wie... Also es ist ja auch eine der längeren Geschichten, ne? Also es ist nicht nur so eine halbe Seite oder so. Und das ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Und da kommt das mit diesen verschiedenen Ebenen auch richtig gut. Also
ja, und bei Charles Dexter Ward hast du ja auch diesen Wissenschaftsaspekt sehr krass drin, ne? Also da, wenn ich es richtig erinnere, ist da ja auch viel so Quantenphysik mit drin bei Charles.
Oder ich hätte Magie gesagt. Also ich hätte es einfach als Magie bezeichnet, das schwarze Magie.
Ja, aber genau, aber das wird, ich meine, da kommen so quantenphysikalische Einflüsse mit rein, die zu der Zeit ja ganz neu war, in den frühen, späten 20ern. Also das, er kann schon, was er macht. Das ist schon, konnte schon, was er macht.
Sehr cool. Ich habe direkt wieder was, nehme ich eine Hausaufgabe. Ich lese diese Geschichte nochmal und achte mal auf diesen Aspekt. Das werde ich mal machen. Liebe HörerInnen, wenn ihr gerne in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Denn ich habe die Quantenmechanik in Charles Dexter Ward noch nicht gefunden. Ich bin gespannt. Ich werde das nochmal erforschen.
Nee, ich sage, vielleicht verwechsel ich da gerade auch zwei Geschichten. Aber ich meine, Charles Dexter Ward war doch der Typ, der am Rande zum Tod gehalten wird, oder?
Nee. Wir müssen gleich nochmal zum Thema Spoilern kommen, aber werde ich jetzt mal machen. Ja. Das ist die Geschichte, wo der Typ höchstwahrscheinlich eine Identität von vor 200 Jahren annimmt. Aufgrund von schwarzer Magie.
Da kommt, weiß jetzt wieder, welche Charles Dexter Ward ist. Ich verwechsel die gerade. Da meine ich, kam doch Quantenmechanik nicht vor, Quantenphysik nicht vor. Ja.
Aber wie viele Facetten solche Geschichten haben, können wir halt total sehen. Und genauso ist es im Folkhorror und die Folkhorrorfilme, die du halt auch in deinem Buch erwähnst. Lovecraft ist ja auch nur ein Teil von dem Ganzen, was du betrachtet hast. Und du hast gerade schon angedeutet, dass Lovecraft ja gar nicht, ich sag jetzt mal, den Fokus auf Folkhorror hat. Magst du noch mal sagen, was Folkhorror eigentlich ist? Ich glaube, wir müssen es noch mal einordnen.
Genau, also es gibt eine sehr griffige Definition von Adam Scoville, der ist Journalist. Und der hat das spannenderweise sehr spät definiert. Das ist gar nicht so lange her, nachdem es eigentlich schon jede Menge Folk-Horror-Filme gab. Scoville sagt, Folk-Horror-Chain sind so vier Elemente, die vorkommen, damit man etwas als Folk-Horror bezeichnet. Aber, und das ist relativ wichtig, direkt vielleicht jetzt zu sagen, das ist kein Genre, das dadurch messerscharf definiert ist, sondern es verwischt mit ganz vielen anderen Sachen. Aber es sind die vier Elemente, die Natur spielt eine große Rolle, isolierte Gemeinschaften in diesem natürlichen Kontext, die irgendwelche abstrusen Glaubenssysteme haben und wo es letztlich immer auf irgendein besonderes Ritual hinausläuft. Und diese vier Aspekte, also Natur, Isolation, Glaubenssysteme, Rituale, das kommt in mehr oder minder jedem guten Folkhorror vor. Und dann kann man eigentlich sagen, so als operationale Definition gibt es drei Filme, die man heute als die Unholy Trinity, also die unheilige Dreieinigkeit des Folkhorror bezeichnet, die genredefinierend geworden sind. Das sind die drei Filme, einmal für 1968, der Witchfinder General, der heißt glaube ich auf Deutsch In den Klauen des Hexenjägers, mit Vincent Price in der Hauptrolle.
Gar nicht sperrig.
Ja, das ist auch darüber habe ich mit irgendwem mal lange geredet, wieso deutsche Filme so oder Englisch, die deutschen Titel so beschissen sind.
Aha.
Dann The Blood on Satan's Claw, der heißt auch irgendwie ganz abgedreht anders auf Deutsch von 1971. Und dann mein absoluter Lieblingsfilm, auch wenn es sehr klischeehaft ist, dass das mein Lieblingsfilm ist, The Wicker Man von 1973. Mit Christopher Lee in der Hauptrolle. Und diese drei Filme unterscheiden sich sehr stark voneinander einerseits und andererseits dann wieder doch nicht. Also das geht von Witchfinder General, also ich habe das bei meinem Podcast immer gesagt und sage das auch jetzt, wenn wir über ein Genre reden, ist es schwierig, das zu tun ohne Spoiler. Dementsprechend werden wir jetzt Spoiler hören, weil wir sonst nicht vernünftig über das Genre reden können. Bei Witchfinder General haben wir es zu tun mit einem Hexenjäger, der auf einer realen Figur basiert, auf Matthew Hopkins. Und ja, der zieht übers Land und tötet vermeintliche Hexen und geht total in dieser Gewalt und in dieser Rolle und in diesem Sadismus auf. Und der Film ist zutiefst nihilistisch, ist auch in der Originalform verloren gegangen, weil da Szenen rausgeschnitten wurden, die sehr gewalttätig waren. Also das ist Witchfinder General. Es gibt in dem Film kein übernatürliches Element. So, es gibt keine Hexen dort und es gibt auch keinen Satan. Der Horror ist dieser Mann. Und den Nihilismus und den Sadismus, den er lebt. Dann Blood on Satan's Claw. Da haben wir tatsächlich Satan, der wiederkommt, oder beschworen, evoziert von einem Kult von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, alten Jugendlichen, die im Wald anfangen, andere Jugendliche und Erwachsene zu opfern und dadurch Satan zu beschwören. Und dann haben wir The Wicker Man, in dem Christopher Lee einen Grafen, Lord Summerisle, auf einer Insel spielt, die eine paganistische Religion etabliert haben und ein gläubiger, katholischer, schottischer Cop kommt auf die Insel, um ein vermeintlich verschwundenes Mädchen zu finden. Und ja, am Ende gibt es dann, das spoilere ich jetzt nicht, weil der Twist, den fand ich unfassbar gut. Am Ende wird dann eine Opferperson verbrannt in diesem Strohmann. Und da wird am Ende offen gelassen, ob es ein übernatürliches Element überhaupt gibt oder ob es eigentlich, man es in Anführungsstrichen, nur mit religiösen Extremisten zu tun hat. Und das sind so die drei genredefinierenden Filme.
Ich muss ja sagen, dieses Element, das man am Ende nicht genau weiß, also zum Beispiel bei so Paranormal Activity oder so, dass man halt nicht, oder auch andere Filme in dieser Richtung, wo man keine Ahnung hat, was jetzt eigentlich wirklich da passiert ist. Also es gibt Filme, die ruinieren sich dadurch, dass sie das Monster oder das Grauen dann irgendwie personifizieren oder zeigen. Und ich mag das total gerne, wenn ich mit Kopfkino zurückgelassen werde.
Dann empfehle ich dir Lake Mungo oder Lake Mungo, je nachdem, wie man es aussprechen will, ein australischer Found-Footage-Horror im Kern mit Folk-Horror-Elementen. Mit einem völlig, also man denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, was ist das denn für ein billiger Paranormal Activity-Abklatsch? Und dann kommt ein Twist und noch ein Twist und dann am Ende stehst du da und denkst dir, okay, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Genau, und The Wind. Ein amerikanischer Folk-Horror-Film, völlig anderer Machart, der im Mittleren Westen spielt. Ja, Der wird dir gefallen, The Wind.
Es gibt, also ich bin mittlerweile so ein bisschen vom Found Footage wieder weg. Mein Lieblings-Found Footage ist Rec, also für die HörerInnen da draußen, falls ihr sowas mögt. Rec macht aber einen Trick, die schicken halt in die Szenerie ein professionelles Kamerateam. Dadurch wird einem nicht schlecht und der Film ist halt trotzdem noch ansehnlich und ist einer der besten Horrorfilme, so ja, aus den letzten 20, 25 Jahren, würde ich sagen. Also auch, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich meine das spanische Original.
Ich habe Rec, also weder den ersten noch den, es gibt ja, okay. Ich weiß, es gibt ja den ersten und den zweiten Teil, die habe ich beide noch nicht gesehen, weil ich irgendwann von dieser Art von, also ne, Paranormal-Sachen im weitesten Sinne, die Nase voll hatte. Mhm, aber okay. Rec habe ich tatsächlich noch in meiner Watchlist für, ich glaube, Amazon Prime. Da habe ich den drin.
Ich will jetzt ja nicht zu sehr spoilern, auch wenn wir uns das ja jetzt mehr oder weniger erlaubt haben. Es muss nicht zwingend paranormal sein. Es ist auch einer dieser Filme, der es am Ende nicht so komplett klärt und du selber so ein bisschen damit zurückgelassen wirst, was da dann doch wirklich passiert ist. Ich würde gerne nochmal auf deine Antwort zum Thema Folkhorror zurückkommen, denn da ist bei mir eine Frage offen geblieben. Der Begriff Folkhorror setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Da kommt Folklore vor. Wie spielt Folklore da rein?
Jetzt müsste, ich habe bis heute tatsächlich nie vernünftig ausrecherchiert, wie die genaue Definition von Folklore ist. Für mich sind das operationale Definition für uns jetzt hier überlieferte, ja, Folklore. Jeder hat ein Bild, ne?
Ja.
Irgendwelche Leute mit komischen Gewändern tanzen durch die Gegend auf einem Fest oder in Straßen, ne? So. Und wenn man davon ausgeht, hat man diese Elemente in Folkhorrorfilmen eigentlich immer. Ich habe auch von einer meiner Interviewpartnerinnen gelernt, dass es diesen Begriff des Folkloresque gibt, also einer nachträglichen Konstruktion dessen, was angeblich echte Folklore war. Und im Prinzip macht Folkhorror das viel stärker. Also Folkhorror behauptet, dass es irgendeine Folklore gibt oder baut vermeintlich auf existierender Folklore auf. Und wenn man so möchte, pervertiert das Ganze dann, ne? Auch da ist übrigens The Wicker Man wissenschaftlich betrachtet, habe ich mir erklären lassen, am besten, weil The Wicker Man selbst auflöst, dass die Folklore, die darin stattfindet, keine echte Folklore ist.
Wie macht der Film das?
Indem Lord Summerisle ganz einfach sagt, mein Opa kam hierher und hat diese Folklore erfunden. Also die frühen Folkhorrorfilme sind nicht unbedingt Meisterwerke der versteckten Andeutung, aber dadurch ist der Rahmen sehr klar gesetzt bei The Wicker Man. Ne? Es möge bitte niemand dort draußen den Nicolas Cage Remake sich anschauen. Auf gar keinen Fall. Nicolas Cage hat sich selbst später für diesen Film entschuldigt. Zu Recht.
Obwohl ich sagen muss, ich weiß nicht, wir driften immer wieder ab, aber es ist, wenn man über Filme redet, nun mal so. Ja. Nicolas Cage hat jetzt ja gerade einen Horrorfilm gemacht, der gut war. Long Legs, hast du ihn schon gesehen?
Nein, noch nicht. Noch nicht.
Also ich muss sagen, er hat so seine Schwächen auch. Ich würde ihn jetzt nicht übers breite Feld loben, aber Nicolas Cage ist großartig. Ich habe ihn noch nie so, ich bin nicht so ein Riesenfan, aber der Film, da hat er mich überzeugt.
Ja, Nicolas Cage fiel ja meist durch nicht unbedingt sehr abwechslungsreiches Schauspiel auf, ne?
Das ist sehr nett ausgedrückt.
Ja, aber also er hat The Wicker Man, muss man ja vielleicht positiv gesprochen, er hatte sehr hohe Ansprüche, sehr hohes Budget, sehr viele Ideen und hat im Nachgang selber auch an irgendeiner Stelle gesagt, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie du einen Film überproduzieren und dadurch komplett kaputt machen kannst.
Mhm. Das ist ja sehr reflektiert. So, mal beeindruckend.
Ach ja, weißt du, ich glaube, dass viele solcher Leute, auch Matt Damon, also Leute, wo man sich denkt, mein Gott, wie hat der es geschafft, von der Kamera stehen zu dürfen? Ich glaube, dass die alle schon die wenigsten sind jetzt irgendwie, finde ich, wenn man sie dann mal in Ruhe hört, dumm oder unreflektiert. Aber das heißt nicht, dass sie unbedingt gute Schauspieler sind, ne? Also ich mag auch zum Beispiel hier Adam Sandler mag ich total. Aber das ist halt immer dieselbe Rolle, die er seit 200 Jahren spielt. Aber ja, die spielt er gut und die gefällt mir. Und wenn ich ihn in Interviews sehe, denke ich mir jedes Mal, was ein cooler Typ.
Ja, ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Adam Sandler-Film gesehen habe. Ich muss gestehen, Komödien und dieses Klamaukige, das ist nicht so ganz mein Ding. Keine große Überraschung, aber deswegen bin ich da meistens raus. Ich muss sagen, ich bin im Horror-Subgenre Comedy-Horror eher unterwegs. Also sowas
das
wie...
Das kann ich wieder nicht haben. Shaun of the Dead.
Ja, das war lustig. Ich fand schon gut. Oder meine Lieblings sind Cabin in the Wood und Tucker and Dale vs. Evil. Die beiden Filme. Ich lach mich tot. Oh. Ich find's so gut.
Also...
Kommen wir zurück zum Folkhorror. Wir haben jetzt so ein bisschen eingeordnet, welche Elemente es braucht und dass man auch immer so einen Folklore-Aspekt hat, der dann aber überzeichnet wird und in eine, ja, wie soll ich sagen, üble Geschichte, um es mal so neutral zu sagen, halt benutzt wird. Also das halt ist dann quasi im... ja, wie soll ich sagen, im Bösen endet. Ja. Was sind das für Elemente, die du im Folkhorror so entdeckt hast? Mit welchen Ängsten wird da gespielt? Was sind so die Kernelemente, die in dem Genre vorkommen?
Also eine Sache, die mir sehr spät klar wurde, aber die wirklich viele Folkhorrorfilme betrifft, ist die Frage von Traumatisierung. Und System im Umbruch. Und viel geht es auch um Schuld und auch um Rollenverständnis. Und Folkhorror, ich glaube, das Unangenehmste an Folkhorror ist unter anderem die Frage nach Werten. Welche Werte gelten eigentlich wo? Und wie stabil ist das alles? So, was wir haben. Also gerade neuere Folk-Horror-Filme wie Midsommar, Hereditary, The Witch spielen damit total und machen genau dadurch so eine beklemmende Sache. Es ist dieses, ich habe letztens ein Interview führen dürfen mit Robert Wine Simmons, der hat das Screenplay geschrieben zu The Blood on Satan's Claw und der sagte mir, für ihn ist das Faszinierende immer gewesen, und das können wir, glaube ich, hier in Zentraleuropa nicht so ganz nachvollziehen. In England ist es so, du hast dieses Großstädtische und du fährst drei Straßen weiter und du bist im Nirgendwo. Und bist auf einmal in einem ganz archaischen Umfeld und weißt gar nicht mehr, oder natürlich weißt du, was da gilt, aber es gelten mitunter ganz andere Regeln, und damit spielt halt eben auch Folkhorror und schafft es dadurch, durch den Einbruch des Archaischen in die Jetztzeit oder in das normale Leben, je nachdem, wo der Film zeitlich angesiedelt ist, verstörend zu sein. Ich glaube, Folkhorror verstört eher, als dass er gruselt.
Ist das Verstören die einzige Emotion, die Folkhorror weckt? Oder gibt es da noch mehr?
Ja, also so, das ist ganz spannend. Wir haben ja in der Psychologie so ein Set von Basisemotionen. Und wenn du so willst, gibt es drei Negativemotionen plus einer. Und zwar Angst, Wut, Trauer plus Ekel. Und Folkhorror, anders als andere Genres, natürlich, es ist ein Horrorfilm, deswegen natürlich hat man auch Angst und bedient Angst. Aber was ich bei Folkhorror schon mehr sehe als in anderen Genres, ist, dass Trauer oft vorkommt. So. Sei es aufgrund innerfamiliärer Sachen, irgendwelche Sachen, die einer Einzelperson passieren, transgenerationale Themen. Also Trauer spielt schon oft eine Rolle in Folkhorror. Ekel.
Aber Trauer nicht beim Zuschauer, sondern bei den Leuten, oder?
Bei den Leuten, aber man trauert teilweise schon auch mit. Also eine der stärksten und schlimmsten Szenen in einem Folk-Horror-Film neuerer Machart ist in Hereditary.
Oh ja, ich
muss das spoilern, weil sonst kann ich es nicht erklären. Es ist eine der stärksten Szenen, die ich in einem Horrorfilm generell gesehen habe. Und zwar hat da ein Bruder nimmt seine kleine Schwester mit auf so eine College-Party und die machen da das, was man macht. Die saufen da aus diesen roten Bechern und man ahnt die ganze Zeit, oh Gott, der Kleinen wird da irgendwas passieren, und dann kriegt die so einen anaphylaktischen Schock. Ich weiß gar nicht mehr warum, was die da trinkt oder isst. Auf jeden Fall kriegt die einen anaphylaktischen Schock und der Bruder nimmt das zuerst nicht ernst, dann nimmt er es ernst und du hast schon ganz viele Gedanken, was jetzt passieren wird. Und dann passiert etwas, was du nicht erwartest. Er fährt mit dem Auto los, die Kleine hinten im Auto kurz vorm Ersticken, und genau damit rechnest du, und sie streckt den Kopf aus dem Fenster, um Luft zu schnappen, und knallt mit dem Kopf gegen einen Leitungsmast und der Kopf wird abgerissen. Und dann fährt der Typ nach Hause und stellt sich mit dem Auto in die Einfahrt. Und das ist so hochauthentisch und so traurig mitnehmend, weil es einfach so... Also ich, bis heute, dieser Gedankengang, weiß ich noch genau, den ich hatte, als ich das erste Mal gesehen habe: Was machst du denn jetzt? Was machst du jetzt? Du hast eigentlich versucht, alles richtig zu machen, aber deine Schwester ist tot und im Haus sitzen deine Eltern. Und das hat mich wirklich, wirklich verstört und unfassbar traurig gemacht, weil ich mir auch jetzt immer noch denke, mein Gott, er hat, anders als sonst in Horrorfilmen, er hat keine dumme Entscheidung getroffen.
Richtig.
So. Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Und das hat mich wirklich, das macht mich bis heute traurig.
Ja.
Weil ich kann ganz schlecht generell mit Situationen umgehen, wo Menschen Dinge versuchen gut zu machen und es aber schlimm wird. Da komme ich ganz schlecht drauf klar. Während in einem klassischen Horrorfilm, da ist ein Mörder im Haus, weißt du was, lass uns trennen, du guckst auf den Dachboden, ich gehe in den Keller. So, da denkst du dir, ja komm, du hast es doch nicht anders verdient, ab mit der Axt in den Kopf. So, aber beim Folk-Horror hast du eben oft Menschen, die versuchen, Dinge gut zu machen. Ein anderer Film, der mir sehr gefallen hat, eine Verfilmung eines Folk-Horror-Buchs, The Ritual, versuchen Leute auch ein Trauma zu verarbeiten, weil einer von denen in einem Supermarkt, da wurde der Freund angegriffen von dem, angeschossen, und der andere Freund wollte ihm helfen, hat aber auch da hochauthentisch nicht den Mut gefunden, aufzustehen und dem Kerl mit der Knarre sich entgegenzustellen. So. Und das ist menschlich und das ist normal, und deswegen ist sein Freund aber gestorben. Und unter dieser Schuld, unter dieser Trauer zerbricht er halt. Und das ist schon eine Emotion, die kenne ich so aus wenig Horrorfilmen, ne, die ja meist viel schneller sind. Oder ein anderer Film, der mich auch sehr verstört hat und der wirklich nichts für Einsteiger ist, den ich auch echt scheiße fand, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber seitdem jedem empfehle, ist Kill List von Ben Wheatley, wo am Ende der Typ auch nichts falsch macht, aber sein eigenes Kind ersticht.
Wow.
Und das wird ihm dann auf einmal klar und dadurch kommt er quasi in die nächste Ebene.
Mm.
So, also so, das ist, glaube ich, etwas, was man so in anderen Horrorfilmen in dem Ausmaß nicht hat.
Also wir reden hier ja eigentlich vor allem über eine gute Charakterarbeit, über eine realistische Charakterarbeit, über Menschen, die fehlbar sind. Und mit ihrer Fehlbarkeit in Scheiße geraten, sag ich jetzt mal.
Mhm.
Ist das, ja, warum, ja, diese Filme funktionieren? Warum die so verfangen?
Ich glaube, dass diese Filme, also A, glaube ich, dass Folkhorrorfilme bei sehr vielen Leuten überhaupt nicht verfangen, ist mir klar geworden, eben weil sie kein klassischer Horror sind normalerweise. Aber bei denen sie verfangen, verfangen sie eben auch, weil die Charaktere eben einfach anders sind als in anderen Horrorfilmgenres. Und dass du da menschliches Erleben durchexerzierst, bekommst, wie du das in anderen Horrorfilmgenres nicht bekommst. Und das ist schon für mich eine Sache, die mich an dieses Genre fesselt. Dass da immer wieder mal was kommt, wo du denkst, okay, ja, scheiße. Ja, genau das. Genau so würde man wahrscheinlich handeln. Und dann wird's irre und dann kommen irgendwelche Dämonen im Zweifelsfall, bei Hereditary zum Beispiel ganz am Ende. Aber du brauchst, vielleicht das, du brauchst das übernatürliche Element in Folk-Horror nicht, weil der wahre Horror eigentlich, oh Gott, das klingt so abgedroschen, aber der wahre Horror sind die Menschen.
Genau das ist es, was mich an Horrorfilm insgesamt so fasziniert. Ich habe ja, wie gesagt, als Vorbereitung auf diese Sendung ja auch nochmal so überlegt, okay, was sind meine Lieblingsfilme? Und es muss gar nicht das Monster sein, es muss gar nicht der Body-Horror sein, es muss gar nicht der Slasher, sonst was, sondern was im Kopf passiert, ist viel, viel stärker und fasziniert einen einfach, finde ich.
Ja, ich finde, es gibt, also für mich ist das genauso, es gibt für mich Ausnahmen, also zum Beispiel, ich sage das immer wieder, Alien und Event Horizon sind Schocker, so. Die funktionieren auch durch Charakterzeichnung, aber die funktionieren auch durch unfassbare Schockelemente.
Ja, die sind beide großartig.
Wobei ich mit einer Feministin viel über Alien gesprochen habe und seitdem sehe ich Alien auch nochmal unter einem anderen Blickwinkel, mit Blick darauf, dass wir da den ersten wirklich eindeutig starken weiblichen Charakter in einem Horrorfilm haben mit Ripley. Und auch eine Auseinandersetzung mit der Mutterrolle. Also ich war fasziniert, auch das in den Gesprächen mit meinen wissenschaftlichen Gesprächspartnern, über wie viel Sachen man sich Gedanken machen kann. Und zwar nicht so, wie du das ab und zu früher im Deutschunterricht hattest, so nach dem Motto, ja, als ob der sich das dabei gedacht hatte, sondern wo du merkst, doch haben sich die Regisseure sehr wohl gedacht. Und du dann, wenn du anfängst zu recherchieren, merkst, ja, die Regisseure haben das ja selber sogar hier und da ausgeführt. Manchmal kann das auch nach hinten losgehen. Ich habe letztens mit Jake Gyllenhaal, oh, wie hieß der denn, wo ich dachte, oh, Schockeffekt Ende, soll ich mir angucken, und hab dann diesen Film gesehen und musste danach wirklich jede Menge Artikel lesen, um zu verstehen, was in dem Film passiert ist. Es gibt auch Filme, es gibt auch Filme, wo sich Menschen sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben und die trotzdem nicht funktionieren.
Ich werde dann einmal kurz einen Einschub machen zum Thema Frauen in Horrorfilmen. Da würde ich dann gerne ein paar Filme empfehlen, falls ihr, liebe HörerInnen, euch interessiert, wo es halt eher mal um Frauen geht. Ob da jetzt immer die starke Frau ist, die dann alle ummäht, das will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber es geht um starke Frauen. Das Schweigen der Lämmer kennen wahrscheinlich die meisten, aber so ein bisschen ein Geheimtipp ist A Quiet Place, wo die Mutter sehr, sehr stark ist. Und wenn man einen klassischen Horrorfilm, aber einen richtig guten gucken möchte mit einer starken Frau, ist Eden Lake.
Eden Lake. Welchen ich jetzt empfohlen hätte, aber da muss man sich drauf einlassen, ist die Originalversion von Suspiria. Aber auch das Remake fand ich besser als die Kritiker. Da geht es eigentlich nur um, das sind nur Frauen.
Das ist sehr gut. Ich werde natürlich in den Shownotes alle Filme, die wir erwähnen, auch verlinken. Zurück zu den Emotionen. Du hast ja gerade gesagt, dass diese Art Film erstmal sowieso eher Nische sind. Aber wenn sich jemand für sowas interessiert, welche Funktion hat das psychologisch? Was würdest du sagen? Warum mögen das Menschen? Also warum wollen Menschen Ekel, Scham, Angst, Trauer empfinden?
Da hat mich mein Gespräch mit der, wie hieß sie denn, Stefania Voigt, die als erste sich auf das Interview eingelassen hat, von der ich unfassbar dankbar bin, weil ich ab da das Interview als Referenzquelle hatte für die folgenden Gespräche, sehr gut ausgeführt. Es, wie soll ich sagen, oft darum, das zu, also sie hat A ausgeführt, dass es alles Body-Genre, das heißt, es löst bei uns eine physiologische Erregung aus. Das mögen wir Menschen, wenn etwas physiologische Erregung auslöst. Und es ist letztlich, also wir wissen, dass es nicht echt ist. So, das macht es uns angenehmer, damit umzugehen. Selbst dann, wenn gezielt Strategie oder paradoxerweise auch dann und noch mehr, wenn Strategien eingesetzt werden, um zu suggerieren, dass es doch vielleicht echter ist als ein Horrorfilm, wie wir das bei Found-Footage-Sachen erleben. Also dieses Stellvertreter-Erleben, vielleicht kann man das so nennen, zum einen dieses Stellvertreter-Erleben und zum anderen dieses, was man so Angstlust ja nennt, also ich beschreibe das immer gerne als den Kasper das Krokodil-Effekt. Ne? Also du siehst dann beim Kasper-Spiel, wie das Krokodil sich anschleicht und dann rufen alle Kinder, ja, Kasper, das Krokodil! Und der Kasper dreht sich um und das Krokodil duckt sich weg und der fragt dann, wo ist denn das Krokodil? So, ne? Und dieser Effekt, das ist natürlich Horror auch. Ne? Du weißt genau, nein, geh nicht in den Raum, geh nicht in den Raum, geh nicht in den Raum. Oh, er geht in den Raum. So. Perfekt übrigens durchdekliniert in den Final Destination-Film.
Ja, total.
Also die machen das ja in einer wunderbaren Art und Weise, dass du immer denkst, oh nein, jetzt rammt sie sich gleich die Schere in, okay, nein, aber dann wird es jetzt gleich der Föhn und die Elektrizität und, ne? Und dann kommt, so, und das ist, das macht Spaß. Und das ist eine Sache, die Kinder, ich arbeite ja beruflich eigentlich vor allem auch mit Kindern zusammen. Für Kinder ist das sehr selbstverständlich. Kinder können mehr oder weniger gut damit umgehen, aber für Kinder ist das schon ein präsentes Ding. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Horrorfilme eben genau wie Horrorbücher, genau auch wie gewisse Arten von Computerspielen, eben genau diese Angstlust mitbedienen. Also die Freude am Angst haben bei gleichzeitigem Wissen, es ist nicht echt.
Wenn du über Kinder sprichst, dann muss ich sagen, ist mein erster Gedanke, dass wir da dann wieder den Kreis schließen zur Folklore, weil man hat ja gerade auch bevor es Filme gab, Geschichten, die jetzt in den Filmen, über die wir gerade reden, meistens Kindern erzählt. Du hast auch mit einer Interviewpartnerin zum Beispiel über den Butzemann gesprochen. Das sind so typische Figuren, die man den Kindern näher bringt, um ihnen vielleicht auch Angst zu machen, um sie zu motivieren, sich richtig zu verhalten, weil sonst kommt, also auch zum Beispiel der Weihnachtsmann, die Rute. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Geschichten, die schon sehr, sehr lange, also nicht so lange, wie man immer glaubt, aber schon relativ lange zirkulieren. Ich habe immer so ein bisschen gedacht, dass gerade unsere Generation ist ja auch noch mit solchen Geschichten in irgendeiner Form aufgewachsen, dass es daher kommt, dass wir solche Filme mögen könnten oder die sie mögen, weil halt eben das einen an diese alte Zeit erinnert, wo man so Vorstellungen vor hunderten von Jahren saßen die Leute vor dem Feuer und haben sich diese Geschichten erzählt, die jetzt meine Mutter mir erzählt und jetzt gucke ich den Film, also dass man das quasi weiterführt, das habe ich auch so ein bisschen gedacht.
Ja, ich glaube schon, also aber anders, ich glaube, dass das schon so eine anthropologische Konstante ist. Ich glaube, wir Menschen, wir mögen einfach gute Geschichten. Ich glaube, das ist, zeichnet uns, also jetzt kann ich ganz grundlegend werden, weil ich mir da mit Blick auf KI sehr viele Gedanken in den letzten Wochen zugemacht habe. Ich glaube, dass uns als Spezies das Vorliegen von Kultur ausmacht.
Ah, ja.
Nicht Kommunikation, sondern Kultur. Und ich glaube, dass das gemeinsame Erzählen von Geschichten ein zentrales Merkmal von Kulturen ist.
Aber man könnte doch auch eine schöne Geschichte erzählen. Ja. Macht man ja auch, aber...
Macht man auch. aber nicht am Lagerfeuer. Nicht, also ich glaube, es ist eine, ich glaube, dass das Gefühl Angst für den Menschen ein sehr wichtiges Gefühl ist und früher auch war. Das haben wir ja auch tatsächlich im Verschwörungsglauben. Also wir sind ja die Nachfahren derjenigen, die sich eher einmal zu viel gefürchtet haben und einmal zu viel böse Sachen erwartet haben, als einmal zu wenig. Und insofern, glaube ich, hat diese Idee, Angst beherrschbar zu machen, in einem beherrschbaren Rahmen zu erleben, für uns etwas sehr Faszinierendes. Wobei, was du gerade auch ausgeführt hast mit diesem Butzemann und so, da hat mir auch hier, ich krieg das alles, wir müssten da jemanden dazu holen, der sich da richtig auskennt. Ich habe mir dann mal erklären lassen, dass sowas eher Ammenmärchen sind, die nämlich immer einen erschreckenden Charakter hatten, als unbedingt Folklore. Aber du frag mich, das ist alles, da gibt's Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu.
Ich glaube, den Punkt, den wir machen wollen, können wir auch so machen, selbst wenn es keine Folklore ist. Es sind halt alles so Figuren, die in irgendeiner Form in solchen Filmen auftauchen können und man dann sie ja auch erkennt. Also halt, man erinnert sich ja vielleicht auch, dass man selber mal Angst vor so einer Figur hatte oder es sind Situationen, in denen man auch schon mal war. Du hast das jetzt bei anderen Filmen ja auch schon mal ausgeführt, dass man sich da irgendwie wiederfindet und dann sich identifiziert und das passiert bei solchen Filmen ja dann sehr schnell.
Es ist sowas Archaisches, ne?
Ja, schon. Würdest du sagen, dass die Gründe, die wir jetzt gerade so ein bisschen zusammengetragen haben, die ja auch auf andere Horror-Subgenres auch durchaus übertragbar sind, dass das der Grund war, warum es dieses Genre schon so früh gab? Also Horror ist ja eines der ersten filmisch verarbeiteten Genres. Sogar noch vor Nosferatu, der auf 1920 irgendwie herum datiert ist, gab es ja schon andere. Und ich bin davon sehr, sehr fasziniert, dass das Horrorgenre so früh am Start war. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, habe ich. Ich glaube, dass das. Ich glaube, dass die Geschichte andersrum runder wird. Also, ich glaube, die Frage ist die: Warum Film? Also, was willst du sehen? Wenn du das Medium Film erfindest. Und wenn du das Medium Film erfindest, dann will ich dann sind ja die Dinge, die schocken, die schnell funktionieren und die trotzdem dann auch nochmal so Sachen zeigen. Also ne, Science Fiction ist ja, finde ich, nicht ohne Grund auch sehr früh schon im Film präsent gewesen mit diesem Mondfahrt, Schwarz-Weiß-Film. Das bietet sich meines Erachtens an. Und da musst du auch nicht so sauber sein. Also weißt du, und wenn ich jetzt auch auf die Mittel schaue des frühen Stummfilms, da konntest du jetzt nur auch nicht in der Tiefe irgendwie Charakterzeichnung über Stunden betreiben oder über 3 Staffeln oder so. Das musste schnell gehen. Und ich finde, bei all dem, was wir jetzt hier auch so an inhaltlichen Metaebenen erzählt haben, ein guter Film fesselt einfach auch und begeistert das Publikum. Und da glaube ich, gerade dadurch, wenn du eben diese Arousal, also diese physiologische Erregungskomponente mit rein denkst, dann bieten sich ja eigentlich 3 Arten bieten sich 2 Arten von Film besonders an, nämlich Horror und Pornos. So. Und wenn ich das richtig auf dem Ticket habe, gut, Pornografie war aufgrund auch gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht so möglich in der Breite, aber wenn ich das richtig mal irgendwo gelesen habe, dann gab es ja auch schon sehr früh pornografische Filme oder so 3D-Fotografien habe ich mal in so einem Museum gesehen, die dann so rumgingen, wo du dann beide Augen binokulare 3D-Effekte dann eben auch von Pornos, nicht irgendwie Erotik, nein, Pornografie hattest. Und ich glaube, dass das schon sehr faszinierend für das Genre Film war und Science Fiction halt auch. Und ich glaube, deswegen gab es sehr früh Horrorfilme und wenn man dann so auf die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts schaut, hat sich dann ja auch gerade im europäischen und gerade im deutschen so eine Sub-Szene auch gebildet, in der auch viel einfach ausprobiert werden konnte in Horrorfilmen. Ne? Ja. Mit verschiedener Bildsprache, Farbgebung. Ich kann immer bis heute noch empfehlen den Film Hexen aus 1922 müsste das sein, aus Schweden. Ein schwarz-weiß Film, Stummfilm in Mockumentary-Style, würden wir heute sagen, mit einer sehr deepen, sozialkritischen Message. Und ja, dieser Film, natürlich würde man heute so einen Film nicht drehen, aber auch 103 Jahre später funktioniert dieser Film noch, weil der einfach damals schon sich Gedanken gemacht hat darüber, wie man so einen Film erzählen kann, den sich heute ganz viele Filmemacher gar nicht mehr machen, die sich halt dann hinter CGI verstecken, ne? So.
Ja, man muss aber auch sagen, dass im Horrorgenre auch ziemlich viel Crap, also jetzt im Sinne von schlecht gemachten Filmen. Also ich sage immer gerne, wenn man mich fragt, so hey, wenn du jetzt einen Horrorfilmabend machst, so wenn ich das erzähle, dann sage ich immer, dass ich bestimmt 3 Filme anfange, bis ich einen finde, den ich weiter gucke. Also weil halt da auch so viel Crap, also wenn ich mich jetzt nicht vorher informiert habe, sondern wenn ich jetzt einfach nur spontan mir was raussuche, dann ist da super viel Crap dabei. Entweder weil die Charaktere übertrieben sind, weil es einfach schlecht gemacht ist, oder weil einfach nur Menschen gequält werden, in welcher Form auch immer. Und
das ist schön, dass du das sagst, weil meine Frau lacht mich immer aus, bis schimpft mit mir, wenn sie sich mal drauf einlässt, komm, wir gucken einen Film, du suchst aus. Und dann besteht ungefähr, ja, nicht ungefähr, so eine Dreiviertelstunde gucke ich durch Trailer und vergleiche mit IMDb und so, bis ich halt einen Horrorfilm finde, wo ich mir denke, okay, der passt für uns beide und der ist jetzt auch nicht völliger Scheiß, weil für mich ist das so, ich alleine gucke halt auch Scheißfilme dann durch, aber wenn das jemand dann mit mir gucken will, dann willst du ja auch mal halt was haben irgendwie, wo du die Person auch beim nächsten Mal unsere Ehe ist ja auf lange angelegt, dann auch beim nächsten Mal noch dazu kriegst, nochmal mit dir zu gucken. Und deswegen bin ich sehr froh, dass meine Frau einige der Filme, die ich geschaut habe, nicht mit mir geschaut hat, weil sie sonst, glaube ich, also A Field in England musste ich sehen, natürlich, von Ben Wheatley. Und es wäre für meine Frau absolut verschenkte Lebenszeit gewesen.
Es gibt aus meiner Sicht, aber gerade bei Leuten, die Horrorfilme nicht mögen, es gibt so 2 Aspekte, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist, man kann einen gut gemachten Horrorfilm nicht gerne gucken, weil man das nicht erträgt. Also aus was für Gründen auch immer. Oder halt, man kann es nicht sehen, weil es so schlecht ist. Was auch immer das für jede Person bedeutet. Und diese Aspekte kommen im Horrorgenre sind so eng beieinander wie in kaum einem anderen Genre. Science Fiction vielleicht noch. Aber
Die Fantastik-Genres generell, wobei das Fantastik-Genre oder Fantasy-Genre, finde ich, wurde halt irgendwann komplett vom Harry Potter-Universum geschluckt.
What?
Seitdem gibt es eigentlich, ich finde, es gibt im Vergleich zu den 80er Jahren gibt es viel weniger Heterogenität im Fantasy-Genre als damals.
Aber hat das nicht Herr der Ringe angefangen? Die Entwicklung, die du gerade, Harry Potter ist für mich, gut, ich muss gestehen, es ist nicht ganz meine Generation. Ich bin wirklich Herr der Ringe-Generation und kann mit Harry Potter, oh Gott, jetzt werde ich einen Shitstorm bekommen, nicht so viel anfangen. Aber ich hätte gesagt, dass nach Peter Jacksons Herr der Ringe-Filme wurde alles übergebügelt.
Vielleicht. Also vielleicht auch beide Sachen. Also die sind einfach so übermächtig in der Rezeption. Also meine Jungs, ich habe ja 2 Söhne, die lieben Harry Potter. Aber da finde ich das ganz spannend. mein Großer fängt auch an, Tolkien spannend zu finden, aber darf da halt noch nicht so alles gucken, vom Papa und Mama aus.
Ja.
Aber es ist echt schwierig, andere Fantasy-Zauber-irgendwas-Dinger meinen Jungs nahezubringen, weil immer der Vergleich zu Harry Potter kommt.
Ach so, ja, du hast da, glaube ich, auch nochmal eine andere Perspektive. Ich habe keine Kinder in dem Alter. Vielleicht.
Okay. Also es ist echt spannend, so diese ganzen Sachen, die es halt, also es war nicht früher alles besser, aber es gab schon, das Fantasy-Genre
ja,
war
ja.
Früher anarchistischer, sagen wir es mal so.
Ja, diverser.
Es ist
halt.
Jetzt schon sehr glatt gezogen.
Ja. Ja. Ich muss aber sagen, nur einmal kurz, um es gesagt zu haben, ich liebe die Herr der Ringe-Filme, ich liebe diese Geschichten. Das ist auch
ja.
meine... Das sind meine Lieblingsfilme. Ich habe nicht ohne Grund schon eine Folge zu dem Thema gemacht oder unter anderem zu dem Thema. Auch als Special, so wie jetzt hier. Einfach weil ich es so liebe. Trotzdem sehe ich den Punkt, den du gerade gemacht hast, auch.
Also ich liebe auch die Herr der Ringe. Also ich will jetzt nicht, dass es jetzt ja heißt, der Bartoschek mag die Herr der Ringe-Filme. Ja, nein, nein, ich mag die schon. Aber ich sehe halt schon auch bei Herr der Ringe und bei Harry Potter einfach den Einfluss, den es einfach auf das Filmgenre gehabt hat. Das wird sich irgendwann auch ändern, klar. Wobei, ich bin das spannend. Also wenn ich über meinen Lieblingsfilm sprechen würde, dann wäre ich, glaube ich, eher bei sowas wie Der Pate.
Ach so. Ja, Der Pate ist großartig. Ist auf jeden Fall in der Top 10. Ja.
Aber das ist, genau, wir kommen aber völlig weg vom Horror.
Ja. Die Frage ist, ob Horrorfilme auch in dieser Top drin wären oder nicht. Aber da das vertagen wir mal.
Also The Wicker Man wäre bei mir, das kann ich direkt beantworten, Wicker Man wäre bei mir auf jeden Fall drin.
Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Jetzt hast du im Rahmen dieses Projektes mit vielen verschiedenen Leuten gesprochen, unter anderem auch mit vielen WissenschaftlerInnen. Und du hast schon am Anfang gesagt, wie überrascht du warst, dass es in diesem Bereich Forschung gibt. Was hast du da gelernt? Wie findet Forschung im oder über Horrorfilme statt? Was sind das für wissenschaftliche Disziplinen, die sich damit beschäftigen und was wollen die finden?
Also für mich war erstmal ganz überraschend, ich bin ja Psychologe und ich habe ja in Bochum studiert und das ist deswegen relevant, weil wir uns in Bochum im Kern als Naturwissenschaft verstehen und dementsprechend auch das Experiment als zentrales Instrument des Erkenntnisgewinns haben. Ne? So. Und insofern musste ich mich in vielen Disziplinen auf einmal einlassen auf eine ganz andere Methodik der Geisteswissenschaften. Und das war für mich spannend zu sehen, dass es da eben nicht so wie bei uns ist, ich stelle eine Hypothese auf und dann mache ich, was eben so Wissenschaftler machen und dann gucke ich, was mit meiner Hypothese ist, so, sondern ich nehme mir zum Beispiel irgendein Element, zum Beispiel den Verlauf von Zeit in Horrorfilmen oder generell in Erzählungen und betrachte das und stelle das in einen Zusammenhang dazu, wie seit der Antike Zeit rezipiert wird. Ne? Hm. Das ist eine völlig andere Denke als das, was ich bei mir, sage ich jetzt mal, aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kenne. Und naja, also vielleicht mal so die Disziplin, ich schaue gerade, wer es ins Buch geschafft hat, was nicht alle Interviews sind, aus rein redaktionellen Gründen. Da habe ich Anglisten, eine Feministin, einen Historiker, eine Kulturwissenschaftlerin und, oh, was ist er denn? Shit, das sollte ich wissen. Literaturwissenschaft? Ich weiß es gar nicht. Also das sind so die Fachgebiete. Ich habe Jürgen Margraf, Professor Dr. Jürgen Margraf, interviewt, einen der führenden Psychologen im deutschsprachigen Bereich zum Thema Angstforschung. Wobei den habe ich mir gewühlt. Der hat gar nicht zu Vorkorre gemacht, aber ich dachte mir, den möchte ich interviewen. So. Und bei den Anglisten geht es tatsächlich viel darum, diese Tradition, sage ich jetzt mal, einzuordnen, also von Folk-Horror zu schauen, was macht Folk-Horror-Filme aus, wie entwickeln die sich, was sind besondere Motive, wie wird beispielsweise auch mit der Dr. Evelyn Koch habe ich zum Beispiel auch darüber gesprochen, wie wird das 17. Jahrhundert erzählt in Folk-Horror-Filmen, die nämlich auch oft im 17. Jahrhundert spielen. Was hat vielleicht das 17. Jahrhundert auch zu tun oder warum erleben jetzt Folk-Horror-Filme so eine Renaissance? Hat das vielleicht mit Ähnlichkeiten zwischen dem 17. Jahrhundert in England und unserer Zeit heute zu tun? Simon Lensch, Historiker, hat sich angeschaut, so Kelten, ne? Mhm. Wie kommen die eigentlich in Folk-Horror-Filmen daher? Und was hat das A mit den echten Kelten zu tun? Und B, was sagt das darüber aus, wie wir warum Kelten wahrnehmen? So? Also zum Beispiel gern gemachtes Vorurteil, die Kelten haben Stonehenge gebaut. Nein, die Kelten haben zwischen den Kelten und den Stonehenge-Bauern liegen, oh Gott, jetzt sage ich bestimmt was ganz Falsches, aber tausende von Jahren so. Und trotzdem ist für uns im Alltag meist klar, ja, die Kelten mit ihren Priestern in den weißen Gewändern, die haben Stonehenge gebaut und sind da durch die Gegend gehüpft, so. Und die spannende Frage, die Simon eben betrachtet hat, ist unter anderem, warum glauben wir das? Also was sagt das eigentlich über uns aus und unsere Wünsche? So, Sarah Reininghaus als Feministin ist der Frage nachgegangen oder geht der Frage nach, zum einen, wie ist das bei den Rezipienten von Folk-Horror, von Horrorfilmen? Also sind das alles Männer, die irgendwie ein Mädel abschleppen wollen und im Horrorfilm gehen, um sie dann quasi als starker Mann in den Arm nehmen zu wollen? Oder ist das Publikum vielleicht doch deutlich weiblicher, als viele glauben? So? Und zum anderen, wie steht es um weibliche Charaktere im Folk-Horror? Sind das alles die Screaming Queens, ne, die dann irgendwie immer nur schreien, wenn das Monster in den Bildschirm kommt? Oder wie ist das damit? Und so, Merit Fehlmann hat eben als Kulturwissenschaftlerin diesen Aspekt betrachtet von Folkloresque und auch in dem Kontext beispielsweise sich über Sachen Gedanken gemacht wie Blackfacing, ne? Also ja. Wie ist das beim Moriskentanz, ne? Ein Tanz, der europaweit unfassbar verbreitet war. Jeder wusste, was ein Moriskentanz ist und deswegen haben die Dürdel das damals vergessen aufzuschreiben und deswegen weiß heute genau niemand mehr, wie der Moriskentanz oder wie Moriskentänze genau aussahen und deswegen haben irgendwann Leute angefangen, sich die Gesichter schwarz anzumalen und es ist halt umstritten, wann das anfing und warum und ob das problematisch ist oder nicht, ne? Und Wissenschaftler machen genau das, was Wissenschaftler machen, die gehen der Frage nach. Also warum schmieren die sich da schwarze Tube in eine Fresse und ist das eigentlich okay und lustig oder ist das vielleicht irgendwie auch uncool und war das immer schon uncool oder ist das nur uncool, weil wir heute da anders drauf schauen und das sind alles Themen, die ich hochgradig spannend fand, über die ich mir aber bis dahin noch nie so Gedanken gemacht hatte in der Tiefe, ne? Also klar, man hat sicherlich, wenn man Horrorfilme schaut und viele Horrorfilme schaut, dann blitzt ab und zu so ein Gedanke auf, aber sich wirklich in Ruhe mal hinzusetzen und das in Ausführlichkeit auszudiskutieren, das machst du ja normalerweise nicht.
Das ist auch genau die Frage, die ich jetzt mal provozierenderweise einmal in den Raum stelle. Also warum braucht es denn diese Forschung? Man kann doch auch einfach den Film genießen. Also kann man auch, aber man macht ja trotzdem auch diese Forschung. Was hast du darüber gelernt, warum das wichtig ist?
Also das kann ich ganz plakativ beantworten, wie ich diese Frage immer beantworte in allen möglichen Kontexten. Es braucht diese Forschung nicht. Es braucht wir brauchen eigentlich brauchen wir so gut wie keinerlei Forschung. Aber wir sind Menschen und wir sind neugierig und wir wollen mehr als das, was nötig ist und mehr als das, was wir brauchen. Und so wie wir kein neues Handy brauchen werden, niemand braucht ein iPhone 17, ein iPhone 18, werden wir aber ein iPhone 17 und ein iPhone 18 entwickeln. Weil ne, wir müssen auch nicht zum Mond, was ich meine. Also wir brauchen das alles nicht. Aber genau das zeichnet uns als Spezies aus, dass wir eben immer mehr wissen wollen und die spannen. Also ich sehe seitdem Horrorfilme nochmal anders so an vielen Stellen. Und ich finde es spannend, tatsächlich zu sehen, was man überall finden kann. Im Prinzip ist für mich da ganz viel Wühlen nach Fragen von Kultur,
ja,
und von was finden wir an ganz anderen Themen in Horrorfilmen wieder. Und zwar nicht im Sinne von Cherrypicking, ne? Ab und zu kommt mir das schon, nicht bei den Forschern, aber bei so Rezensionen schon so vor. Da hat jemand eine These und sucht jetzt so lange, bis er die in Filmen bestätigt findet. Das nicht, aber es gibt schon verbindende Elemente und ich finde das schon hochgradig spannend, das auch herauszuarbeiten. Also gerade Stefanie Dreifürst würde jetzt wahrscheinlich 3 Stunden darüber reden können, aber wie sich das Bild einfach der Hexe in Horrorfilmen auch verändert hat.
Mhm.
Ne, dass die Hexe von dem eines der Urtypen des Bösen immer mehr auch so eine Empowerment-Schiene gekommen ist. Ne? Und das aber auch wieder rückläufig kippt. Also ich habe das an anderer Stelle gesagt, The Witch von Ari Aster ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eine Frau Empowerment lebt. Und zwar ein solches Empowerment, das ihr persönlich Freiheit bringt und alle anderen in den Abgrund reißt.
Ja.
Und da tatsächlich dann auch nochmal die Frage, man sich stellen kann, naja, ist eigentlich jedes Empowerment gewünscht? Also ich finde sowieso, dass Fantastik, und da sehe ich eben vor allem Science Fiction, darüber werde ich irgendwann auch nochmal was machen, weil das eigentlich eines meiner beiden Genres ist, Science Fiction und Horrorfilme.
Mhm.
Ich finde, Science Fiction und Horrorfilme sind Lupen. Die nehmen sich ein Thema und halten dann die Lupe drauf und exerzieren das in einer Tiefe aus, bei gleichzeitiger Amüsement, wie es kein anderes Genre kann. Also das Drama kann das, aber das Drama habe ich keinen Bock drauf, weil das Drama mir, wenn es gut gemacht ist, zu nahe geht und wenn es schlecht gemacht ist, mich zu sehr langweilt.
Und ja, genau.
Ich finde, wir haben auch gerade in Deutschland, ja, vielleicht gibt es auch weltweit, aber ich finde, in Deutschland gibt es sehr viele wir erkennen als tiefgründig nur das an, was sperrig ist. Finde ich eine ganz spannende Tendenz. Also wenn du einen tiefgehend gründigen literarischen fiktiven Text lesen willst, dann muss das fast schon an Unlesbarkeit auf 7000 Seiten mit 500 Fremdwörtern auf jeder Seite grenzen. Aber gerade in Deutschland fällt es uns schwer, habe ich das Gefühl, anzuerkennen, dass in 90 Minuten Film das genauso tief gründig sein kann. Und dafür wiederum finde ich das, was all die Leute, die dich interviewt haben, ganz cool, weil die das nochmal wissenschaftlich zeigen, dass dieses Gefühl, das ich immer hatte, nämlich dass auch meine Fantastikfilme in nichts einem angeblich hochliterarischen Werk nachstehen, sich bestätigt findet.
Man muss ja auch dazu sagen, dass man in wenigen, ich weiß nicht, jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr aus dem Fenster, aber Horror ist etwas, wo man sehr, sehr viel über sich selber und über die Menschheit lernt. Also nicht in jedem Film und nicht jede Geschichte. Mhm. Wir haben ja gerade schon festgestellt, da ist auch sehr viel Crap dabei. Aber wenn es darum geht, etwas so Krasses zu erleben, wie manche es in diesen Filmen tun. Oder man selber das Böse bei sich auch entdeckt. Weil vielleicht fühlt man sich auf einmal ertappt. Oh, das hätte ich jetzt auch so gemacht. Oder.
Mhm.
Diesen Aspekt finde ich unglaublich wertvoll, dass man da drauf schaut. Und also man denkt ja immer so ein bisschen von sich, okay, ich bin gut. Ne? Also nicht alle denken das, aber einige. So, und wenn man dann auf einmal einen Film guckt, wo man denkt, oh shit, das hätte ich jetzt aber auch so gemacht, entdeckt man vielleicht Seiten an sich, die über die man vielleicht mal nachdenken sollte.
Ja. Wie Nietzsche sagte, Menschliches allzu Menschliches.
Ja.
Ja.
Das heißt, wir haben hier jetzt ein Genre, was nicht nur aus Angst besteht und Grusel, sondern aus sehr, sehr vielen Ebenen. Also du hast ganz viel angesprochen und dann auch mit den InterviewpartnerInnen in deinem Buch besprochen. Also das ist halt eben, es gibt diese Freude an der Angst im beherrschbaren Rahmen. Das haben ja viele Horrorfilme so. Aber wir dürfen diesen Aspekt mit der Lupe, was du am Ende gesagt hast, das fand ich super schön, nicht vergessen. Denn wir haben gerade im Folkhorror verschiedene Ebenen, die, ja, also sowas wie die Konfrontation mit dem Andersartigen. Du hast das eben mit der Stadt und dem Land gesagt. Wir haben Folklore drin, kulturelle Gegebenheiten und super viele Elemente, die dieses Genre so besonders machen. Und ich glaube, da haben wir einen großen Rundumschlag gemacht. Ich würde dich jetzt noch fragen, ob wir irgendwas vergessen haben. Ist dir noch irgendwas wichtig, wo wir nochmal drauf gucken sollen?
Ich glaube, eine Sache, die eigentlich trivial ist, aber die wir vielleicht zum Ende nochmal glatt ziehen sollten: ein guter Film muss natürlich vor allem unterhalten. Und das ist etwas, was man natürlich nicht vergessen darf. Und das ist auch das, was ich nach wie vor, also gerade auch, wo ich jetzt diese Ausführung zur Hochliteratur gemacht habe, was Hochliteratur eben oft auch nicht gelingt, gelingt mitunter überambitionierten Horrorfilmen halt auch nicht. Und genau, du sagtest immer Crap. Natürlich, Horror ist sicher, oder die Grundidee von Horror besteht nach wie vor darin, Menschen zu gruseln. So, das ist so. Und das finde ich auch völlig legitim. Und das sollte man sich auch nicht nehmen lassen. Also man sollte meines Erachtens jetzt auch nicht anfangen, Filme immer zu gucken mit, oh, ist das hier eine Referenz an dies oder jenes? Weil man, dann macht man sowas wie den aktuellen Nosferatu-Film von oh, es ist mir der Regisseur entfallen. Oh.
Ist es nicht auch der The Witch gemacht hat? Der,
genau. The Witch war
Aster? Nee.
Nein, das ist nicht Ari Aster. Aster hat Midsommar gemacht.
Ja, stimmt.
Und Bo is Afraid, Hereditary, das ist Ari Aster. Und das ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist es auch nicht. Und also so funktionieren Filme auch nicht. Und ab und zu hat man einfach auch Bock natürlich, Robert Eggers von Nosferatu. Ab und zu hat man auch einfach Bock, sich dann nur erschrecken zu lassen.
Ja.
So von irgendwelchen Dingen, die irgendwo lauern. Und manchmal hat man auch auf die etwas absurderen Sachen Bock. Also ich bin sehr froh, dass es die Sharknado-Filme gibt. Und auch da nochmal, ich finde, das zeigt nochmal die Heterogenität des gesamten Genres.
Ja.
Und Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen. So, ich finde diese Tendenz nämlich ganz schlimm. Man muss nicht aus allem eine Wissenschaft machen. Aber ich für mich finde es cool, dass es Wissenschaftler gibt, die sich das zu eigen gemacht haben. So rum.
Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Also, ihr da draußen genießt, was ihr genießen wollt und auch wie ihr es wollt. Wenn ihr Horrorfilme mögt, cool, wenn nicht, auch cool.
Ja.
Und geht auf die Ebene, mit der ihr euch wohlfühlt. Aber vielleicht konnten wir heute dazu beitragen, nochmal so ein bisschen zu reflektieren, welchen Sinn das hat, wo Horror ansetzt und konnten einen kleinen Einblick gewinnen in die Forschung rund um das Genre.
Ja. Und ein kleiner Hinweis, solltet ihr an diesem Wochenende, also jetzt, solltet ihr das jetzt sehr zeitnah zum Release hören, dann ist an diesem Wochenende, am 29.03. die Buchmesse in Leipzig und da könnt ihr mich treffen. Ihr findet auf jmb-verlag.de alle Details in Halle 3, Stand C400, da bin ich um 11 und um 16 Uhr an dem Samstag da und signiere Bücher. Idealerweise Bücher, die ich geschrieben habe, aber ich verspreche jedem hier jedes Buch, das ich vorgehalten bekomme und das nicht antidemokratisch ist, signiere ich. Jedes.
Wir nehmen dich beim Wort und ich hoffe, dass du eine schöne Buchmesse hast. Und vielen möglichst Dank. Wenig Leute irgendwelche antidemokratische Scheiße ausstellen. Naja, okay.
Ja.
So, dann würde ich sagen, machen wir den Sack an der Stelle zu. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian, dass wir dieses Special machen konnten. Ich habe es sehr genossen, über Filme zu sprechen und gerade über die Faszination der Angst. Da bin ich immer gerne am Start.
Sehr gerne. Ich danke dir auch und bis zum nächsten Crossover, ne?
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.